Damit komme ich zu Syrien. In Syrien, wichtige Erinnerung, trotz alledem, es verlief zunächst die Demonstration völlig gewaltfrei. Aber die Regierung Assad hat vom ersten Tag an sehr hart und sehr brutal zugeschlagen und eben im Unterschied zu Mubarak in Ägypten und Ben Ali in Tunesien hat Assad die Streitkräfte, das Militär eingesetzt. Ich war erstaunt, wie lange die politische Opposition die Gewaltfreiheit durchgehalten hat. Wer war damals die für uns erkennbare, wahrnehmbare politische Opposition? Im Wesentlichen in drei Gruppen. Das eine, der vor allem im Ausland, im Exil existierende syrische Nationalrat, etwa 300 Personen, überwiegend Männer. Zweitens eine Gruppe in Syrien, die sich nannte Gruppe für den nationalen Übergang, die noch am ehesten dazu bereit, sich damals jedenfalls erklärten, in Verhandlungen mit der Assad-Regierung zu einer Neuwahl zu kommen. Und dann drittens, lokale Komitees in bis zu 400 Städten und Dörfern, die dort die Proteste organisiert haben. Irgendwann im Oktober 2011 sagten Vertreter dieser politischen Gruppen, wir können nicht mehr, wir bluten aus, so wörtlich. Es bildete sich die Freie Syrische Armee, also desertierte Soldaten der Regierungstruppen, die nicht mehr auf die eigene Zivilbevölkerung schießen wollten. Auch die Freie Syrische Armee hat zunächst nicht aktiv militärisch gekämpft gegen Regierungsgebäude, gegen Regierungstruppen, sondern ist nur eingegriffen, wenn Zivilbevölkerung angegriffen wurde. Im Frühjahr 2012 ist die Situation dann zunehmend gekippt. Die Vermittlungsbemühungen von Kofi Annan, das war ja der erste Vermittler der UNO, sind gescheitert. Die Beobachtermission von 300 UNO-Blaumützen, also unbewaffnet, die im Land war, ist gescheitert, weil sie keine Bewegungsfreiheit hatte, sondern abhängig davon war, dass die Regierungstruppen sie wohin gefahren oder mit Hubschraubern geflogen haben. Da kann man natürlich keine unabhängige Beobachtung machen. Da gab es Anfang Mai das erste große Massaker mit vielen Zivilen, 108 in der Nähe von Homs, überwiegend Frauen und Kinder. Nach 3-4 Tagen Untersuchung ist festgestellt worden, das können damals nur die Regierungstruppen oder die mit ihnen verbündeten Milizen gewesen sein. Das konnte man feststellen anhand der schweren Waffen und der Munition, die damals eingesetzt wurde, über die die Opposition damals noch nicht verfügte. Spätestens seitdem ist die Situation völlig gekippt und wir haben eben immer mehr zusätzliche Akteure, vor allem Gewaltakteure in Syrien, mit sehr fragwürdigen kriminellen Zielen. Ich nenne ein paar ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben zwei islamistische Milizen, die sich erklärtermaßen auf ihren Internetauftritten als Teil des Al-Qaida-Netzwerks beschreiben. Das ist die Al-Nusra-Front, die allein sich auf Syrien beschränkt und dort eben eine Machtübernahme anstellt, zumindest in Teilen des Landes. Und dann gibt es zweitens eine Gruppe, die heißt Islamischer Staat im Irak und in der Levante. Die beruft sich auf die Wiedererrichtung eines Kalifats, was ich glaube im 7. Jahrhundert mal bestanden hat und was von der libanesischen Mittelmeerküste durch Syrien, durch bis weit in den Irak hinein reichte. Diese Gruppe hat tatsächlich auch einen Landkorridor in diesem im Moment kontrolliert und erobert, der geht zur Stadt Fallujah im Irak. Diese Gruppe, von der hat sich, das haben Sie vor einer Woche erleben können, der Chef von Al-Qaida offiziell losgesagt, gesagt, die haben mit uns nichts zu tun und so weiter. Also es gibt zunehmend auch Konkurrenz und sogar Kämpfe zwischen diesen. Dann gibt es drittens eine Gruppe, die heißt Islamische Front. Das ist so eine Art Dachverband verschiedener islamischer Milizen, die aber nichts mit Al-Qaida zu tun haben und in unterschiedlichem Maße, ich sag mal, einen Scharia-Staat errichten wollen oder aber auch bereit sind, sich in einer demokratischen Ordnung einzufügen. Naja, da gibt es mit Sicherheit Geheimdienst-Gewaltakteure verschiedener Länder, die mit ihren jeweiligen Kalkülen hier auch für Gewalteskalation sorgen. Und dann gibt es ausländische Kämpfer, auf jeden Fall von der Hisbollah, die kennen sich auch dazu, auch Seiten der Regierungsgruppen. Der Vorwurf geht auch an die Iran, dass iranische Söldner in Syrien kämpfen. Da gibt es viele Indizien für. Die Regierung in Teheran Dann gibt es viele Dschihadisten aus anderen Teilen der Welt, Kaukasus, Afghanistan und so weiter, die auf Seiten verschiedener bewaffneter Oppositionsgruppen kämpfen. Und dann gibt es Waffenlieferungen aus Russland und Iran an die Regierungstruppen und direkt oder indirekt aus Saudi-Arabien, USA, Türkei an die diversen Oppositionsgruppen. Das ist die Situation und Veränderung. Und in so einer Situation, damit komme ich zum Schluss, können natürlich diplomatische Verhandlungen, wie sie in den letzten Wochen bei uns in Genf stattfanden, nur scheitern. Selbst wenn der Vermittler, Lakhdar Brahimi, der also der Nachfolger von Kofi Annan ist, noch so gut ist und selber auch mit Herzblut dort verhandelt, weil er selber als Algerier eine Biografie hat, im Befreiungskampf gegen die Franzosen in den 60er Jahren mit dabei war, die Zeit der islamischen Regierung und des Bürgerkrieges in seinem Land erlebt hat. Also der ist nicht nur ein UNO-Bürokrat, der den Job machen soll, sondern der ist mit Herzblut dabei, diesen Konflikt in Syrien zu deeskalieren. Aber das kann natürlich nicht funktionieren, solange die beiden Hauptmächte im UNO-Sicherheitsrat, die USA und Russland, zwar behaupten, sie würden an einem Strick ziehen, tun sie auch, aber immer noch an entgegengesetzten Enden. Ja, so ist es doch. Sie unterstützen de facto politisch und nicht nur mit Worten, sondern auch materiell, mit Geld und mit Waffen, gegenseitige Konfliktparteien. Und Iran auf der einen Seite und Saudi-Arabien tun das eben auch. Und deswegen sage ich, solange das die Situation ist, kann bei den Genfer Verhandlungen, selbst wenn wir irgendwann in den nächsten Tagen, wir erfahren, es findet eine dritte Runde statt, nichts rauskommen. Ne? Da müssen diese vier Parteien, USA, Russland, Saudi-Arabien, Iran, ich würde die Türkei noch dazu nehmen, ihr Verhalten immer mit an den Verhandlungstisch. Und ich will nur eine letzte Schwierigkeit sagen, dann höre ich auf. Ich habe jetzt seit 1986 viele Vermittlungsversuche durch die UNO mitverfolgt, direkt als Beobachter. Erster Krieg war im Irak. Das war 1988, da ist in Genf über Monate verhandelt worden, schließlich mit Waffenstillstand. Verhandlungen zum Abzug der sowjetischen Besatzungstruppen aus Afghanistan, 87, 88, Sie erinnern sich, 89, auch monatelang verhandelt worden, schließlich auch mit dem Ergebnis, die ziehen ab. Bosnien, Kroatien, Verhandlungen, 3 Jahre lang, 1992 bis 95, alles war scheiße. Es war immer schwierig, grundsätzlich, weil der heiße Krieg ja parallel auch immer weitergehen kann. Und das heißt natürlich, alle Seiten versuchen auf dem Schlachtfeld noch bestimmte Vorteile zu ergattern, damit sie dann am Verhandlungstisch in Genf eine bessere Position haben und umgekehrt. Das sind ganz schlechte Voraussetzungen. Aber bei all diesen von mir jetzt genannten Verhandlungen der Vergangenheit waren die Akteure, die auch auf dem Schlachtfeld tatsächlich eine wichtige Rolle spielen, auch alle in Genf am Tisch. Ne? Bei Bosnien, Kroatien waren Herr Milosevic und Herr Tutschmann und Herr Karadzic über Monate in Genf dabei. Hier, bei der bisherigen Syrien-Verhandlung, ist das eben nicht der Fall. Da sitzt eine Regierungsdelegation aus Damaskus am Tisch und auf der anderen Seite eine Oppositionsdelegation, die repräsentiert die neu gegründete Koalition der Oppositionskräfte. Das sind einige der von mir genannten politischen Kräfte, Teile der Freien Syrischen Armee, aber all die anderen von mir eben genannten Gruppen, die islamistischen Gruppen und so weiter, sind in Genf nicht vertreten, lehnen diese Verhandlungen auch grundsätzlich ab. Das heißt, selbst wenn bei den Genfer Verhandlungen, wenn sie wieder aufgenommen werden, eine Vereinbarung rauskommen sollte, großer Konjunktiv, bedeutet das möglicherweise überhaupt nichts, weil die Akteure in Syrien, die nicht beteiligt sind, sagen, wir können uns mal, wir halten uns da nicht. Das macht die Situation so noch viel schwieriger. Ich beschreibe nachher gerne, weil ich jetzt in die Pause gehen muss, was trotz dieser widrigen, ich kriege schon die bösen Blicke von vorne und von rechts, was trotz dieser verzweifelten Lage möglicherweise rauskommen könnte. Aber zunächst mal schöne Pause. Mhm.